Hallo Welt! Das Thema der Woche: Indie-Logbuch Spindle mit Tom Blake und Kim. Mit dem Anfangen anzufangen ist stets eine Herausforderung. Zutiefst ziehen wir daher unseren Hut vor den Ambitionen aufstrebender Indie-Entwickler, die ihre Projekte mit Fleiß und Zeitaufwand vorantreiben. Ein solches Projekt ist Spindle von Tom Blake und Kim. Wir sprechen mit beiden über die ersten Schritte im Entwicklungsprozess und die damit einhergehenden Herausforderungen. Außerdem geht es in unserer Presseschau um die Ästhetik des Politischen im Spiel und um die Essenz der Indie-Entwicklerkultur. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs-Podcast, Episode 129 mit Tobias Klöß und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag, liebe Leute, und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da. Heute so ein bisschen in müde. Bist du auch so müde?
Nö, es geht eigentlich.
Ich bin super müde.
Ich bin die letzten Tage, glaube ich, relativ aufgetankt worden durch diese frühlingshafte Frühlingsbrise.
Ja, es ging mir eigentlich auch so, aber jetzt nun, da der Niederschlag kommt und ich irgendwie auch viel Zeit in universitären Gebäuden verbringe, die zumeist auch nicht besonders erbaulich sind, überkommt mich irgendwie so eine latente Müdigkeit.
Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man zu Fuß zur Arbeit läuft und nicht zu Hause arbeitet, dann muss man zumindest mal so 15 Minuten durch die Sonne durch.
Ja, das hatte ich ja tatsächlich auch. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist der eigentliche Grund dafür, dass ich keinen Mittagsschlaf hatte. Ich bin so ein Mittagsschlafmensch. Und wenn es nur irgendwie 8 Minuten sind, das reicht vollkommen aus. So einfach sich hinlegen, Augen schließen, dann höre ich immer so ein bisschen Nils Frahm, weißt du, so minimalistisches Klaviergenudel. Und das ist einfach eine kleine Meditation am Tag, die ich irgendwie benötige, um meine Kräfte dann auch für den Abend wieder herzustellen.
Ich würde das gerne machen, theoretisch. Ich kann mich nur schlecht im Büro einfach plötzlich irgendwo hinlegen und schlafen.
Kannst du so Powernapping kannst machen.
Mhm. Ja, aber auch dafür, also ich stelle mir das einfach unkomfortabel vor, mich irgendwie auf den Boden zu legen oder dann irgendwie so halb im Stuhl zu sitzen. Also ich bräuchte dafür schon irgendwie zu Hause meine Couch, dafür müsste ich das zu Hause machen. Aber vielleicht mache ich das am Wochenende mal.
Ich kann es empfehlen.
Letztens ist mir das tatsächlich auch irgendwann mal passiert, dass ich irgendwie so für eine Stunde weggepennt bin. Das ist nämlich das Problem bei Powernapping, dass ich dann meistens dann doch irgendwie 2 Stunden schlafe und dann bin ich so gerädert, weil für mich ja auch das Schlafen quasi das Ende des Tages markiert. Und wenn ich dann kurz eingeschlafen bin, dann ist es für mich so, was haben wir heute? Haben wir heute jetzt noch Donnerstag und so? Und das bringt mich dann so aus dem Rhythmus raus.
Nee, das ist so eine Sache, das muss man tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen üben. Mhm. Das Schöne ist ja irgendwie mit einem sprachgesteuerten Smartphone, IE Siri in diesem Falle, ist es ja durchaus möglich, auch einfach zu sagen, hier, weck mich in 15 Minuten oder so und dann.
Ja, nee, da schlafe ich drüber weg.
Du schläfst über den Wecker hinweg?
Ja, das kriege ich hin. Ich habe einen sehr tiefen und guten Schlaf. Also mich kann man auch irgendwie, ich kann mich noch daran erinnern, meine Eltern haben immer erzählt, dass sie mich halt immer schlafen lassen konnten. So ein bisschen, also die euphemistische Erzählung ist dann immer so, man konnte dich schlafen lassen, dann irgendwie weggehen und dann kam man wieder und dann hat er immer noch geschlafen. Ich glaube nicht, dass meine Eltern mich alleine gelassen haben, sondern dass es immer so ein bisschen der Witz war.
Kann man irgendwie so einen Kinderwagen, konnte man an so einen Hang, an dem die Bahngleisen stellen, das war wunderbar.
Und 3 Tage später ist man wiedergekommen. Nee, also ich habe als Kind schon sehr viel und sehr lange geschlafen und dann war ich zum Beispiel auch mal mit einem Freund wandern. Wir haben so Outdoor-Backpacking gemacht und da konnte ich auch überall zu jeder Zeit, konnte man mich in die Ecke stellen. Und auch auf Kinderfreizeiten war das für mich immer gut, weil ich konnte dann im Bus, kann ich immer so getaktet schlafen. Dann kann ich wirklich so 2 Stunden schlafen, dann kommt irgendwann die Haltestelle, dann schwank ich so ein bisschen zu der Haltestelle quasi hin und hole mir irgendwas zu essen oder so und dann komme ich wieder in den Bus, leg mich wieder hin und bin direkt wieder weg.
Oh, das ist ein segensreicher Skill. Ich kann das tatsächlich überhaupt nicht. Für mich ist es so, dass ich immer irgendwie, ich brauche eine ruhige Umgebung und
muss dann auch so ein bisschen, was ich zum Beispiel nicht kann, ist, ich kann nicht nach Hause kommen, sei es, dass es irgendwie eine Party war oder ein Konzert oder Arbeit oder was auch immer, ich kann nicht nach Hause kommen und direkt schlafen, sondern ich muss dann immer erstmal irgendwie, da muss ich noch ein bisschen was lesen oder so und ein bisschen im Dunkeln einfach so rumliegen, vielleicht noch irgendwie einen Vortrag hören oder so, um dann quasi entsprechend mich auf den Schlaf vorzubereiten.
Nee, ich kann tatsächlich auch mich irgendwie noch mit Cola und so weiter über Wasser halten, wenn ich ganz müde bin und noch irgendwie 3 Stunden Videospiele spielen und dann tatsächlich direkt irgendwie das Ding ausmachen und wegschlafen, wo auch Leute sagen, wie kannst du denn irgendwie, nachdem du gerade noch was gespielt hast, wie kannst du dich denn ins Bett legen mit irgendwie Cola-Intus und schlafen? Ja, mein Nachteil ist allerdings, dass ich dann zum Beispiel tatsächlich eigentlich immer 8 bis 9 Stunden schlafe und du jetzt zum Beispiel eher so der Typ bist, um 11, 12 quasi schlafen kannst und morgens um 6, 7 schon wieder wach bist.
Ja, ja, ja.
Ja, das kann ich. Also ich versuche das zu kultivieren und ich möchte auch demnächst eigentlich mal so kultivieren, morgens um 5 aufzustehen.
Nee, das ist mir zu früh. 5 ist ja noch, das ist ja so eine Unzeit.
Ja, also 5, 6, also 6 Minimum, aber 5 wäre eigentlich ziemlich toll.
Das waren so die Phasen, in denen ich als Krankenpfleger dann noch irgendwie Frühschicht gemacht habe, wo man dann irgendwie so um 3.30 Uhr oder so 4.30 Uhr irgendwie aufgestanden ist. Dahin möchte ich ungern zurück. Also ich mache es immer so, dass ich morgens aufstehe und meistens ist es dann eben so um 6, 7, manchmal 7:30, je nachdem, ne, wie spät ich am Tag zuvor ins Bett gegangen bin. Und dann vergnüge ich mich erstmal kurz mit einem Videospiel, ein Frühstück, Dusche und dann kann ich in den Tag starten sozusagen.
Ja, was ich halt nicht so gerne mag, ist, wenn man dann irgendwie erst um 11 oder so anfängt, wirklich was zu arbeiten, weil man dann irgendwie erst um 8 oder so oder um 9 und dann braucht man irgendwie seine Zeit. Oder man fängt dann halt nicht um 11 an, sondern verknappt quasi die Zeit. Und was ich mir halt echt erhoffe durch sehr früh aufstehen, ist, dass man quasi die Zeit hat, wirklich zu frühstücken und alles und dann trotzdem halt um 7 einfach am Platz sitzt und arbeiten kann. Aber das muss man natürlich auch immer abhängig machen von Arbeitszeiten und so weiter. Aber so meine Idealvorstellung wäre tatsächlich irgendwie morgens um 5, 6 rum aufstehen, halbe Stunde, Stunde joggen gehen und solche Geschichten und dann halt quasi trotzdem immer noch super früh mit der Arbeit anfangen zu können. Aber das ist so idealtypisch. Ich habe das bis jetzt auch nur 1-2 Mal im Monat geschafft.
Ja, also tatsächlich, da müsste ich mir auch einen Wecker stellen, um dann so früh aufzuwachen. Oder wenn ich das täte, dann wäre ich wahrscheinlich trotzdem irgendwie super müde.
Ja, ich probiere das mal für morgen.
Entschuldige, jetzt muss ich gerade husten. So ein bisschen wie so eine Badesalz-Sketch, ne? Ich habe Altus Odyssey gespielt in der letzten Woche weiter. Bin fast durch, muss ich sagen. Also wir erinnern uns, Altus Odyssey, dieses latent meditative Spiel, in dem man durch den Sand surft und unterschiedliche Levelabschnitte durchquert und das Ganze dann immer zufallsgeneriert ist. Sehr beruhigend, so ein bisschen wie eben Journey, nur in 2D und so. Ne? Also hat so diese meditative Komponente auch. Und es gibt da ja immer so Aufgaben, mit denen man, wenn man sie erledigt, immer 3 Aufgaben pro Level, dann neue Figuren freischaltet. Das habe ich mittlerweile alles gemacht. Ich habe alle Figuren freigeschaltet. Und es erwartet mich jetzt nur noch, bei mir wird jetzt nur noch angezeigt so ein Sternchen, wenn ich die letzten Level abgeschlossen habe. Aber die Aufgaben werden auch immer abstruser. Also es ist schon mittlerweile doch durchaus eine Herausforderung. Man muss dann halt immer, und das ist so eine Sache, man muss dann immer schon genau darauf achten, was man tut, damit man die Aufgaben auch erfüllt, weil die so spezifisch werden. Ich springe von einem Stein ab und mache dann irgendwie 3 Wallrides in Folge oder sowas. Ja? Wo man schon wirklich gezielt darauf hinarbeiten muss. Ist natürlich kein Kritikpunkt. Wenn man das möchte, kann man das ja machen. Wenn man es nicht möchte, gibt es ja auch, hatten wir auch schon in unserer Rezension erwähnt vor einigen Wochen, gibt es ja auch noch den Zen-Modus, sodass man einfach nur dahin gleiten kann. Also Altus Odyssey kann ich nach wie vor empfehlen. Ist schon für mich ein super Spiel. Ich freue mich schon sehr darauf, auf das Skate City, was ja auch von Snowman ist, von demselben Entwickler. Bin mal gespannt, ob da ein gutes Skateboard-Spiel draus wird. Ich gehe davon aus, weil das, was man bislang in Altus Odyssey erfährt, ist ja schon sehr nah an dem Flair, was man irgendwie macht, auch Trick-Kombos und sowas, was man eben auch in einem Skate-Spiel erwarten dürfte.
Ja.
Was war deine spielerische Erfahrung, Tobi?
Ich habe ja letztens schon mal erzählt, dass ich mein Super Nintendo angeschlossen habe an meinen Fernseher und bin dann durch die Länder getourt, war bei verschiedenen Menschen zu Hause und habe bei ihnen Super Nintendo gespielt.
Gegen ihren Willen so.
Wer ist denn der Mann da, der da sitzt?
Er hat behauptet, er macht da eine Tour.
Ja, das ist auf Super Nintendo Tournee, kann man nichts machen, naja, komm. Nein, ich habe zu Hause gespielt Und ich habe mich ein bisschen mit Star Wars, Super Star Wars vergnügt zum Beispiel und aber auch mit Zelda. Ich habe so ein bisschen rumprobiert. Ich hatte auch mal kurz so ein Champions-Soccer drin. Also ich gucke gerade so ein bisschen, was ich da damals eigentlich gespielt habe. Und was ich schon auch merke, ist, dass zum Beispiel natürlich Zelda total romantisch verklärt ist. Also mir dann solche Sachen auffallen wie das Kampfsystem, wenn du dann zum Beispiel mit jemandem da so einer Wache, Palastwache dann zum Beispiel deine ersten Scharmützel hast, dass es dann zum Beispiel passiert, dass du im Endeffekt die ganze Zeit auf das gegnerische Messer schlägst und dir dann schon so ein bisschen die Feinheiten eines modernen Spiels wünschen würdest, wo man verschiedene Dinge, Kombos und so weiter machen kann oder verschiedene Angriffe. Klar, es gibt auch später verschiedene Gegenstände, die man einsetzen kann, aber man merkt schon, dass da gab es letztens auch, glaube ich, einen ganz schönen Artikel zu der Thematik von, vielleicht kannst du mir weiterhelfen und sagen, welcher Artikel das war, mit der Frage von dem letzten Kingdom Hearts Teil, wo dann quasi auch diese Perspektive auf die nostalgische Kindheitserfahrung war.
Ja, das war von Pascal von Language genau, at Play. Danke. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Artikel hieß, aber ich habe ihn nämlich auch geteilt. Also genau, es ging um die Frage, inwiefern Kingdom Hearts einen vielleicht zu einem gewissen Punkt begeistert hat und später dann diese Begeisterung eben abnimmt bzw. verschwindet, insofern, dass diese Qualitäten, die man damals schätzte, jetzt weniger interessant sind.
Genau, und bei ihm ging es ja, glaube ich, eher um diese prozessuale Perspektive, jetzt mit dem neuesten Teil, aber für mich ist das, also musste ich dann schon auch an diesen Artikel denken, weil für mich dann schon auch dieser Punkt war von, dass ich dann daran schon auch kontrastierend merke, dass meine Ansprüche an Spiele heute andere sind. Also ich hab Spaß, das nochmal zu erkunden, wie war das eigentlich, wie hat das funktioniert und so weiter und ist auch für mich eigentlich auch so ein bisschen halt so eine Comfort-Game-Erfahrung, so ich sitze vorm Fernseher und spiele ein bisschen Zelda. Es ist aber nicht so, dass es mich dann so reizt, wie es das vielleicht als Kind getan hat, dass ich dann sage, oh, jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde oder so und dass mir dann auch so Fragen quasi in den Kopf kommen wie, naja, wo kann ich denn jetzt hier speichern und so weiter und ich mich dann ärgere, bei Zelda wird man ja immer so zurückgesetzt zu einem Punkt oder so auf der Karte quasi und du, dass du dann nicht direkt da wieder anfangen kannst und solche Geschichten. Also da merkt
du
wirst man,
zurückgesetzt, aber du kannst nicht da direkt wieder anfangen? Das verstehe ich gerade nicht.
Na, wenn du in einem bestimmten Gebiet bist und du bist gerade halt in einem bestimmten Gefecht mit jemandem anderem oder bist in einem bestimmten Teil des Dungeons und wenn du dann quasi speicherst und dann quasi später wieder lädst, dann kommst du nicht genau an diesem Punkt wieder raus, sondern ach so. Wirst du zum Beispiel, wenn du außerhalb von einem Dungeon bist, kommst du, glaube ich, zum Beispiel bei deinem Haus wieder raus. Oder wenn du dann in dieser Parallelwelt bist, dass du da irgendwo dann zwar in der Parallelwelt bist und nicht bei deinem Haus rausgelassen wirst, aber du hast quasi kein Zeitspeichern, sondern es merkt sich quasi nur ein bisschen so ein paar grundlegende Dinge und setzt sich dann an einer Stelle wieder raus. Und das ist sowas, das ist interessant, weil es anders ist, als moderne Spiele funktionieren, ist aber auch durchaus was mir damals schon nicht so gut gefallen hat.
Ja, ja,
das weil kann ich das ja von PC-Spielen dann auch kannte, dass man auch quasi einen richtigen Speicherstand anlegen konnte.
Planst du das zu komplettieren?
Ich würde diese Erfahrung eigentlich schon ganz gerne nochmal machen, aber es ist auch dann natürlich auch diese Frage von, will ich das nochmal tun? Weil ich habe ja Zelda auch als Kind irgendwann mal durchgespielt und oder als Jugendlicher durchaus dann auch nochmal und auch nicht nur einmal. Also die Erfahrung habe ich schon auch gemacht, wo ich mich dann auch zum Beispiel frage, will ich mich jetzt tatsächlich nochmal Zelda widmen oder will ich nicht lieber, weiß ich nicht, mir in ein, zwei Monaten eine Switch kaufen und lieber den neuesten Teil Breath of the Wild nochmal spielen, was für mich nochmal eine neue Erfahrung wäre. Also da ist dann auch die Frage, wie viel Zeit
Hast du Breath of the Wild schon mal gespielt?
Nö.
Weil du gerade sagtest, nochmal.
Also nochmal im Sinne von, dass ich das überhaupt mal spiele.
Okay.
Anstatt halt Zelda, A Link to the Past übrigens. Es gibt ja durchaus mehrere Teile, aber da ist aber dann auch wieder die Frage, will ich überhaupt eine neue Zelda-Erfahrung machen? Das sind
warum, warum solltest du es nicht wollen, eine neue Zelda-Erfahrung? Weil, also ich habe bislang zu Breath of the Wild einfach einen sehr guten Eindruck davon.
Weil genau diese nostalgische Verklärung von A Link to the Past, das ist meine einzige Zelda-Erfahrung.
Achso, du hast keinen anderen Zelda-Teil gespielt?
Ich habe einmal auf einem Emulator dieses mit Diminishing Cap habe ich immer gespielt. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber auch weil es auf dem Emulator war und weil es ja auch schon ein alter Teil war. aber ich weiß nicht, ob ich quasi, für mich ist Zelda quasi immer noch das Spiel meiner Kindheit. Das hab ich, also zumindest, also Kindheit im Sinne später von, kam Jugendzeit und dann Final Fantasy 8 und solche Teile, aber das war mit eines der Spiele, die stelle ich mir in den Schrank, so, und da habe ich immer einen Bezug zu. Und jetzt quasi ein neues Kapitel da aufzumachen, würde diese Einzelstellung von Zelda, dann würde es plötzlich halt zum Franchise werden und ein Spiel unter anderen, dann ist es ein Titel, ein guter Titel unter anderen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe schon.
Das ist so, wie Leute keinen neuen Star Wars-Teil gucken wollen.
Ja, ich glaube, bei mir hat sich das nie so dargestellt, weil ich von vornherein, also mit Ocarina of Time angefangen habe, auf dem N64, und dann später aber auch andere Zeldas schon gespielt hatte, also sowas wie Wind Waker zum Beispiel, was ich auch übrigens sehr schön fand. Zelda Wind Waker auf dem GameCube. Da gab es so einen Fisch, der dann immer aus dem Wasser gekommen ist und der hat gesagt, schwäng.
Ja, ich bin mir auch sicher, dass ich bestimmt irgendwas verpasse, aber ich weiß es nicht. Was ich gerne spielen wollen würde, worüber ja später auch noch wir ins Gespräch kommen mit Tom Blake und Kim, ist tatsächlich das Zelda-inspirierte Spindle. Das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Ein Spiel, was nicht Zelda ist, aber Zelda-like, dann tatsächlich, was so ein bisschen den Spirit von Zelda aufrechterhält. Aber die Frage stellt sich ja auch noch nicht. Ich habe keine Switch und aber wahrscheinlich werde ich es dann auch doch irgendwann mal tun, aber um zu deiner eigentlichen Frage zurückzukehren, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal mache, weil es kostet mich einfach Zeit und ich bin nicht so der Typ, der sagt, ich gucke jetzt den Film nochmal oder nochmal das Spiel, sondern möchte eigentlich lieber neue Erfahrungen machen, anstatt das einfach zu wiederholen.
Auf zu neuen Erfahrungen. Auf in die Pixeldiskurs Presseschau. Wie ihr wisst, liebe Leute, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Zunächst mal ein kleiner Hinweis auf ein Ereignis, welches wir jetzt nicht adressiert haben. Wir haben es nicht mit reingenommen, nämlich dieses in der letzten Woche stattgefundene, berühmt-berüchtigte AMA, Ask Me Anything. Und in dem Fall wäre es wahrscheinlich eher ein AUA, Ask Us Anything, von THQ Nordic auf 8chan. Das haben wir nur so am Rande, ich habe das mitbekommen und habe mir auch ein bisschen was zu angeschaut. Es gab sogar eine Jimquisition auch dazu und dass es irgendwie eine problematische Angelegenheit ist, weil 8chan irgendwie eine Plattform ist, die von Google nicht mehr indiziert wird. Aufgrund der Tatsache, dass sie in engem Kontakt zu oder in engem Verhältnis steht zu Kinderpornografie und auch irgendwie rechtsradikalen Communities und so weiter. Und deshalb ist, glaube ich,
die von Google nicht mehr indiziert wird, heißt
aber nicht mehr indiziert wird, genau.
Aber indiziert heißt doch
Indiziert, also in dem Sinne, dass es nicht in den Index der aufgenommenen Seiten
gehört. Ach so, weil ich hätte jetzt einen Index verstanden als eben etwas, was nicht angezeigt wird.
Nee, das kommt so ein bisschen daher, dass wenn etwas von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert wird, dann verschwindet es ja vom Markt,
ja.
Aber es kommt auf den Index.
Ja, ich hab das jetzt schon verstanden, wo da jetzt.
Also 8chan ist wohl nicht auf dem, also nicht auf dem Google-Index sozusagen, ist über Google nicht auffindbar. Ich habe mir dieses AMA jetzt aber, um ehrlich zu sein, auch nicht angeschaut und kann dazu irgendwie nur feststellen, dass es eine recht abstruse Angelegenheit ist, weil es gibt ja so viele verschiedentliche Plattformen, auf denen man irgendwie AMAs machen kann. Unternehmen machen ständig auf Reddit irgendwelche AMAs. Also nur zum Klarstellen für diejenigen Personen, die das nicht wissen, ein AMA ist sozusagen eine Form der Kommunikation, bei dem dann eine Person, ein Unternehmen, ein Akteur im Allgemeinen sagt, hey, ich bin hier, ich beantworte alle eure Fragen, also ask me anything, ja, also wirklich alles, was euch durch den Kopf geht und dann könnt ihr einfach Fragen posten und dann diejenigen Personen antworten dann darauf. Das wäre sozusagen ein AMA und das ist, auf Reddit gehört das zum Standardformat sozusagen in verschiedentlichen Subreddits. Warum man sich hier dafür entschlossen hat, aus obstrusen Gründen möglicherweise das auf 8chan zu machen, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. THQ hat sich scheinbar ja auch dann entschuldigt, hat das irgendwie zurückgenommen mit dem Argument, dass sie das nicht wussten, dass es so eine problematische Plattform Plattform ist. Also Jim Sterling sagte dazu, entweder ist es tatsächlich so, dass sie wirklich keine Ahnung hatten und das bedeutet, dass also das Marketing-Team, was sozusagen beschlossen hat, auch dieses AMA zu machen, einen richtig schlechten Job gemacht hat, oder es steckt dahinter irgendeine Idee, sozusagen absichtlich eine Kontroverse zu verursachen, um quasi dann ins Gespräch zu kommen. Ja. Das wären sozusagen die beiden Möglichkeiten, die zumindest Jim Sterling herausgestellt hat. Zwei Möglichkeiten, die sich im Übrigen auch nicht unbedingt ausschließen voneinander, denn beide Effekte treten ja durchaus ein.
Ich kannte die Seite tatsächlich bisher auch noch nicht und würde auch tatsächlich sagen, solche Seiten sollten einfach vom Netz genommen werden, wenn sie mit solchen Sachen in Verbindung stehen. Also eine gewisse Moderation muss man halt dann doch gewährleisten und wenn man das nicht kann, dann muss man leider dann doch irgendwo mal sagen, diese Seite wird jetzt entsprechend gesperrt, auch wenn ich ansonsten ein Freund des freien Internets bin, aber ich finde, an bestimmten Punkten hört es auf und ich finde durchaus auch, dass, also wie gesagt, ich kenne es jetzt, kann es bisher auch noch nicht, aber wenn es halt diese Problematik gibt, dann sollte die PR-Abteilung, die Social-Media-Abteilung von THQ Nordic durchaus in der Lage sein, das dann zu wissen. Also von mir muss man es jetzt nicht erwarten, aber von Leuten, die das halt professionell machen und dafür auch Geld bekommen, dass man sich 2-3 Minuten auch damit auseinandersetzt.
Vor allem hätte man so einfach auch auf so ziemlich jede beliebige andere Plattform gehen können. Insofern ist mir einfach nicht, also ich kann mir schlecht vorstellen, dass sie es komplett nicht wussten. Also es könnte natürlich, es gibt natürlich auch so Möglichkeiten, ich kenne das nur so von Reddit, dass es dann auch diesen Wunsch gibt sozusagen, dass gewisse Personen zu einem AMA vorbeikommen und dass sie dann eingeladen werden. Es kann natürlich sein, dass hier irgendwie sowas auf der Hinterbühne passiert ist, was man jetzt nicht mitbekommen hat und einfach THQ Nordic oder die PR-Abteilung von THQ Nordic sich nicht hinreichend umgetan hat, was genau das für eine Seite ist. Das wäre natürlich möglich.
Ja, ich würde jetzt aber zum Beispiel auch nicht wollen, dass wir ein Ask Me Anything auf dieser Seite zum Beispiel machen.
So, klar!
Würde ich halt auch sagen, hier Stefan, mit sowas will ich nicht in Verbindung gebracht werden, finde ich nicht. Man unterstützt halt ja dann auch diese Seite, das ist ja dann die andere Seite. Also man nutzt sie nicht quasi nur, sondern dadurch, dass man dann sagt, hey, das ist die Plattform, auf der uns erreicht, bringt man Leute auf diese Seite und das finde ich halt problematisch. Wir benennen sie halt an der Stelle ja gerade, beziehungsweise du hast sie benannt, um quasi auf die Problematik hinzuweisen und nicht um sie zu bewerben, damit Leute quasi wissen, okay, da ich beteilige mich jetzt zum Beispiel nicht an diesem AMA, weil dieses, also ich würde es zum Beispiel dann jetzt auch nicht tun, wenn du mir sagen würdest, hey, da ist irgendwie ein Ask Me Anything von THQ Nordic, würde ich sagen, ah, ist spannend, dann kann ich ein paar Fragen für den Podcast stellen, wenn du mir aber im gleichen Atemzug sagst, dass diese Seite mit solchen Dingen in Verbindung steht, würde ich die halt einfach nicht, also für mich sind solche Seiten einfach nicht dann nutzbar, also die möchte ich gar nicht erst aufrufen und mich dann damit beschäftigen und da finde ich es dann halt schon problematisch, dass man dadurch ja auch Leute dann ausschließt.
Ja, also so ein Ask Me Anything ist natürlich auch für uns sowieso ja weniger spannend, weil das ja eher für Leute ist, die ansonsten keine andere Möglichkeit haben, irgendwie auch mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Wir können natürlich auch einfach irgendwie eine E-Mail an die Pressemitteilung schreiben.
Oder wenn ich mir das Ask Me Anything jetzt für Recherchegeschichten nochmal irgendwie anschauen wollte, wie gesagt, ist es für mich einfach nicht zugänglich, weil ich diese Seite nicht nutzen möchte, ich möchte sie nicht unterstützen, sondern bin halt eher der Meinung, also die sollte dann von der Bildfläche verschwinden, wenn sie solche Sachen nutzt.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher, aber das ist eine sehr umfassende Diskussion, bei der es mir irgendwie schwerfällt, also bezüglich der Frage, ob eine solche Seite wie 8chan oder auch 4chan und diese ganzen Seiten, die also, sagen wir mal, so eine grundsätzlich sehr libertäre Position irgendwie zu vertreten versuchen oder so wenig wie möglich irgendwie moderierend einzugreifen. Ich bin da etwas zwiegespalten. Ich bin tatsächlich sehr gerne auf Reddit. Auch da gibt es irgendwie durchaus problematische Inhalte, das würde ich gar nicht leugnen. Und es gibt ja auch sowas wie beispielsweise Red Pill, ein Subreddit, der irgendwie spezifisch jetzt doch auch dem eher, also Alt-Right-Spektrum, dem Spektrum, dem Gamergate-Spektrum zugeordnet werden kann, wo sich viel Sexismus findet, viel auch latenter Rassismus. Einige interessante Posts auch, die man durchaus mal lesen kann, wenn man sich mit irgendwelchen anderen Positionen konfrontieren lassen möchte.
wo man Diskussionen führt, wo man freie Meinungsäußerung und so weiter nutzt. Aber ich finde, da bin ich dann doch etwas konservativ. Da bin ich auch ein Freund des Bannhammers quasi und auch quasi tatsächlich entsprechender Regelungen, dass man sagt, es gibt einfach bestimmte Grenzen, die dürfen innerhalb einer demokratischen Gesellschaft dürfen nicht überschritten werden, auch wenn das dann tatsächlich zu Einschränkungen in der Freiheit des Internets führt. Die ja aber ansonsten, halt also ich sehe das einfach wie, ich stelle mich ja auch nicht auf einen Marktplatz und tu da entsprechende Äußerungen tätigen und die dann irgendwie einfach unkommentiert lassen. Da bin ich auch dafür, dass entsprechende Mechanismen durchaus dann auch greifen.
Ja, also die Problematik an der Debatte ist ja so ein bisschen, dass quasi, wenn, sagen wir also, Leute tun irgendwelche Dinge auf dem Marktplatz, die nicht in Ordnung sind, die vielleicht auch nicht nur nicht in Ordnung sind, sondern tatsächlich kriminell sind, ist halt die Frage, ob dann die Lösung ist, den Marktplatz zu schließen quasi. Und
nein, aber
das
ich kann
ist halt was, wo ich sagen würde, ich bin mir halt einfach nicht so sicher. Also ich will auch gar nicht sagen, ich bin jetzt ein totaler Freund von dieser nicht moderierten Plattform oder Plattform, die dann nur von den Leuten moderiert werden, die tatsächlich auch irgendwelche Subreddits oder ich weiß nicht, wie man es nennt, irgendwie Channels wahrscheinlich, irgendwie kreieren. Ich bin mir einfach nur nicht so sicher, ich habe noch keine gute Idee, wie man damit am besten umgehen kann.
Ich würde es ja auch nicht, also bei dem Punkt mit dem Marktplatz vergleichen, sondern ähnlich wie, wenn Leute Veranstaltungen organisieren und da zum Beispiel Nazi-Konzerte gefeiert werden, dann bin ich auch dafür, dass man diese Konzerte entsprechend verbietet. Und das ist dann ein Mechanismus, wir haben ja quasi unseren Marktplatz schon mit Mechanismen ausgestattet, die dann zum Beispiel dann, also strafrechtlich zum Beispiel dann verfolgt werden. Wenn aber jemand einen Marktplatz etabliert, der keinerlei Mechanismen mehr hat und jeder quasi alles machen kann und das quasi dann, man durch diese Bereitstellung dann sowas unterstützt, dann finde ich das durchaus problematisch, dass es diese Seiten dann entsprechend gibt und dass da quasi dann nicht entsprechend vorgegangen wird. Also, weil ich finde es nicht okay, wenn es halt entsprechende Seiten gibt, wo, weiß ich nicht, dann der
Holocaust
geleugnet wird und so weiter und solche Geschichten. Also ich finde, es gibt Grenzen.
Ja, wobei, Holocaust-Leugnung ist ja auch nur in Deutschland verboten. Ne?
Ja, aber ich finde, es gibt halt Grenzen und klar, man nutzt dann irgendwelche ausländischen Server, um dann solche Dinge zu tun. Aber ich glaube, ich habe da meine Position auch klar genug gemacht. Ich bin ja auch ansonsten ein Freund der freien Meinungsäußerung und so weiter, aber
wir können die Debatte leider
irgendwo
nicht
Ende.
Leider nicht so tiefgreifend führen, wie es angemessen wäre. Können wir vielleicht, weiß nicht, wenn es nochmal stärker was tatsächlich mit dem Gaming-Segment auch zu tun hat, können wir auch mal über solche Dinge spezifischer sprechen. Es ist nur, also ich tue mich schwer sozusagen mit einer klaren Position, wie damit genau umzugehen sei, abgesehen davon, dass es natürlich selbstverständlich, will ich gar keinen falschen Eindruck erwecken, notwendig ist, dass die jeweiligen strafrechtlich relevanten Inhalte natürlich gelöscht werden und eventuell man sich einfach Gedanken darum machen muss, wie eine Plattform designt ist und welche, da kommt dann meine medienwissenschaftliche Perspektive natürlich durch, was die entsprechenden Mechanismen der Plattform damit zu tun haben, welche Inhalte entsprechend auch gepostet werden. Aber wie gesagt, lass uns die Debatte nochmal verschieben und stattdessen zu der eigentlichen Nummer 1 unserer Presseschau kommen. Die Ästhetik des Politischen von Wolfgang Walk auf grimme-game.de erschienen. Das ist hier ein umfassender und mitunter auch etwas komplizierter Artikel. Deshalb bitte ich darum, etwaige Verkürzungen zu entschuldigen. Es geht um die politische Dimension digitaler Spiele, die in den letzten Monaten und auch Jahren ja vermehrt diskutiert wurde.
Ja, lass uns doch nochmal über was Positives sprechen.
Positiv? Naja, wir denken beispielsweise an die Kritik an The Division.
Ach so, ja. Gut, dann lass uns über was Negatives sprechen.
Komm, wir sprechen über was Negatives. Sprechen wir über
The Division. Nee, du musst tatsächlich so ein bisschen meine Laune heben. Also sowas wie das gerade eben schmälert tatsächlich auch meine gute Laune.
Ja, das kann ich verstehen. Aber wenden wir uns nochmal etwas Negativem zu, nämlich diese Debatte um The Division. Wir erinnern uns daran, dass es da durchaus Kritik gab an den politischen Implikationen des Spieles. Und insbesondere verknüpft mit der renitenten Behauptung seitens Ubisoft, dass The Division ein unpolitisches Spiel sei. Wolfgang Walk knüpft an diese Debatte an, ordnet einige Begriffe neu, bezieht vor allem auch die Entwicklerperspektive mit ein und sucht eigentlich nach einem präzisen Verständnis des Politischen im Spiel. seine Prämisse ist erstmal, das Politische im Spiel funktioniert anders und muss entsprechend auch anders aufgeschlüsselt werden, als es bei linearen Medien der Fall ist, also im Film, in der Serie, im Roman. Darauf komme ich später nochmal zurück. Wolfgang Walk distanziert sich dann auch explizit von der Perspektive, dass Spiele grundsätzlich immer politisch seien. Aus einigen Perspektiven sagt er, ist es natürlich so, dass Spiele grundsätzlich politisch sind. Wenn sie beispielsweise als Ware im Wirtschaftssystem begriffen werden, dann sind sie natürlich politisch. Auch unter der Annahme, oder sagen wir es mal so, das eigentliche Problem, was Wolfgang Walk daran aufzeigt, ist, dass unter der Annahme, dass alles politisch sei, das Politische seine Bedeutung verliert. Es kann also, so verstehe ich den Artikel, durchaus abstrakte Spiele geben, die an sich erstmal nicht unbedingt politisch sind oder genuin politisch sind. Meine eigene Position liegt da so etwas dazwischen. Auch wenn jetzt nicht alle Spiele grundsätzlich politisch sind, würde ich sagen, dass alle Spiele bzw. alle kulturellen, künstlerischen Werke politisch gelesen werden können. Wolfgang Walk, ich bin mir da nicht so ganz sicher, wo seine Position da genau zu verorten ist, aber es wird doch auch, er beschäftigt sich zum Beispiel auch mit den politischen Implikationen von Fortnite und der Logik kompetitiver Spiele auf einer politischen Ebene. Daher erscheint mir also diese Position auch implizit im Text vorhanden zu sein. Dass es also durchaus möglich ist, auch Titel, die nicht von sich aus spezifisch jetzt irgendwie ein politisches Thema aufgreifen, dennoch politische Implikationen haben. Also ich glaube, möchte Wolfgang Walks Position hier gar nicht falsch darstellen. Aber, und das ist eben auch das Problem von The Division, wenn Spiele eben nicht abstrakt sind, sondern konkrete Bezüge zur nicht fiktiven Welt herstellen, dann müssen sie sich auch zu den politischen Implikationen, die damit einhergehen, in irgendeiner Form verhalten. Hier greift Wolfgang Walk auf Miguel Sicard zurück, als theoretischen Unterbau seiner Argumentation. Ein kleiner Sicard-Exkurs an dieser Stelle, der so im Text jetzt nicht vorkommt, aber den ich mit einbaue, um die Position besser nachvollziehbar zu machen, weil ich mich mit Sicard auch mal recht eindringlich befasst habe. Ist auch eine unbedingt empfehlenswerte Lektüre. Nebenbei bemerkt, The Ethics of Computer Games oder auch Beyond Choices von Miguel Sicard kann ich sehr empfehlen. Also Sicard befasst sich mit der Frage nach ethischen Spielerfahrungen. In Anlehnung an Aristoteles bezeichnet er das als ludische Phronesis. Ja, wenn wir im Bereich der aristotelischen Tugendethik unterwegs sind, dann wird moralisches Handeln ja mitunter auch durch die Praxis erlernt, ja, indem man eben moralisch handelt oder das moralische Handeln einübt. Wir denken insbesondere auch an die Relevanz der Fiktion und des Theaters für die aristotelische Tugendethik, Katharsis und so weiter. Ja. Diese praktisch-moralische Reflexion im spielerischen Kontext bezeichnet Sicard dementsprechend als ludische Phronesis, ja, also eine spielerische Klugheit, könnte man sagen. Sicard spricht in diesem Kontext auch dem Spieler eine große Verantwortung zu, wenn Entwickler eine ethische Spielerfahrung, er nennt das tatsächlich Ethical Gameplay, ermöglichen wollen, dann müssen sie den Spieler auch als moralisches Wesen, als moralisches Subjekt ernst nehmen. Und Wolfgang Walk stellt heraus, dass es in der Tat eine unethische Spielerfahrung im Sinne von Sicard ist, wenn Spieler also nicht die Möglichkeit haben oder nicht dazu angehalten werden, über ihr Verhalten im Spiel nachzudenken, weil ihnen etwa unmittelbar eine vermeintlich richtige Position aufgedrängt wird. Entsprechend argumentiert Wolfgang Walk, wenn ein Spiel wie The Division sich eines politischen Kontextes bedient, dann darf es sich eben auch der daraus folgenden Debatte nicht entziehen, indem die Entwickler dann eben behaupten, es sei schlichtweg jetzt einfach nicht politisch. Er stellt als Kontrast nochmal heraus, wie es bei Papers, Please verlaufen ist. In Papers, Please ist es ja so, dass man als Spieler ein Grenzbeamter eines autoritären Regimes ist und sich sowohl humanitär altruistisch als auch totalitär egoistisch verhalten kann. Die Spielfigur, respektive eben der Spieler, wird dann jeweils auch mit den Konsequenzen des eigenen Handelns konfrontiert. Und hier kann eben genau an diesem Punkt der Reflexionsprozess dann effektiv ansetzen. Zitat von Wolfgang Walk dazu: Diesen Austausch zu ermöglichen, ist die politische Arbeit der Game-Designerinnen und Designer. Hier erringt Papers, Please seinen größten Sieg und geht The Division vollständig an seinem Versuch zugrunde, das Politische aus der Thematik rauszuhalten. Die abstrakte Shooter-Mechanik des Spiels ist hervorragend.
Die Depolitisierung ihres Narrativs macht sie zum obszönen Schlachtfest. Zitat Ende. Was folgt also jetzt daraus? Wolfgang Walk zufolge ist es so, also wir müssen die Unterschiede, die medialen Unterschiede in der politischen Ästhetik zwischen linearen und interaktiven Medien anerkennen, zur Kenntnis nehmen. Entwickler müssen Spieler auch als moralische Subjekte ernst nehmen und sich der politischen Debatte stellen, anstatt sich vor ihr zu verstecken. Und in Bezug auf den Games-Journalismus und auf das Feuilleton schreibt er, Zitat, uns fehlt ein Feuilleton, das großen Produktionen nicht nur vorwirft, unpolitisch zu sein, sondern ihnen das Reaktionäre, Unreife und Feige auch glaubwürdig vorhalten und Besseres einfordern kann. Zitat Ende. Und ein abschließendes Zitat nochmal zu dem ganzen Artikel, dann bin ich durch. Entschuldigung für die extensiven Ausführungen. Zitat von Wolfgang Walk. Niemand fordert, dass jedes Game dezidiert politisch sei. Niemand fordert das von irgendeiner Kunstform.
Make Tetris political again!
Weil du das gerade sagst, mache ich jetzt einen kurzen Einschub an dieser Stelle. Es ist ja durchaus möglich, Tetris politisch zu lesen.
Auf jeden Fall.
Irgendwie Space Invaders, habe ich mal einen schönen Vortrag zugehört, Space Invaders als Manifestation der Angst vor der Invasion
des Kalten Krieg.
Ne? Xenophobe auch.
Ja, die Xenophobie, ja. Also es gibt bestimmt auch politische Bedeutungen, die man in Tetris gut rauskristallisieren kann.
Ach du, wir haben Tetris damals für ein Theaterstück genutzt, also die Musik von Tetris, aber auch quasi die Analogie zu Tetris als Sein im modernen Kapitalismus in Bezug auf das Stück Aufzeichnung eines Wahnsinnigen,
ja,
zum Beispiel.
Ja.
Ja, es geht, also Tetris finde ich hochpolitisch.
Ja. Aber nochmal zurück zu Wolfgang Walk hier.
Ja, sehr gerne.
Das abschließende Zitat. Niemand fordert, dass jedes Game dezidiert, das ist vielleicht hier der wichtige Begriff, dezidiert politisch sei. Niemand fordert das von irgendeiner Kunstform. Aber Spiele, welche sich einer Welt bedienen, in der aktuelle politische Konflikte thematisiert werden, dürfen dies nicht nur auf der rein oberflächlichen Ebene des Settings tun, sondern müssen diese auch in die Spielmechanik mit einbetten und so die Spielhandlungen für die Spielwelt relevant werden lassen. Erst dann erhebt sich das Setting aus der reinen Konfliktpornografie und wird zum Erzähler, Diskussionspartner, würdigen Antagonisten. Und um Erfahrungen geht es in Games. Sie sind der Debattenertrag der Spielerinnen und Spieler. Der Debattenbeitrag der Kulturkritik wäre, das Bewusstsein für diesen Zusammenhang in der Öffentlichkeit zu schärfen. Zitat Ende. Sollen wir so stehen lassen?
Ich hatte vorhin nur noch kurz den assoziativen Gedanken, vielleicht kannst du mir helfen, was du davon hältst, tatsächlich die Frage nach der politischen Frage des Feuilletons, also aus welcher Perspektive der Feuilleton spricht und in
wie... Sagst du Feuilleton?
Das Feuilleton.
Ich sag mal Feuilleton.
Oder
ja. Ich weiß, kannst du Französisch?
Nicht wirklich.
Ich auch nicht, okay. Ich dachte jetzt, ich hätte es vielleicht immer falsch gesagt.
Nee, wie sagst du das?
Ich sag Feuilleton.
Feuilleton. Wahrscheinlich ist das richtiger.
Liebe Leute da draußen in den Kommentaren,
schreibt es doch mal
bitte. Ja, schreiben ist schwierig. Müsst ihr das schreiben, wie wir das ausdrücken sollen. Feuilleton, würde ich sagen.
Du bist auf jeden Fall meistens sprachlich präziser als ich. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich, also erstmal naiv glauben, dass du recht hast und deiner sprachlichen Autorität glauben. Aber meine eigentliche Frage war, ob diese Sparte in einer Zeitung nicht abhängig ist, aus welcher Perspektive sie geschrieben ist und inwiefern das Feuilleton...
Ich glaube, es ist
ja, Feuilleton.
Feuilleton.
Also man liest es ja Feuilleton. Gefüllt. Inwiefern das nicht auch quasi aus einer reaktionären Perspektive sprechen kann. Also ob das Feuilleton immer emanzipatorisch und in Anführungszeichen links schreibt. Man lädt das immer so auf, aber es kann ja durchaus sein, dass es auch durchaus auch, also wenn ich an diesen Artikel, den wir vor längerer Zeit schon mal diskutiert hatten, über die Problematik des Autors im Spiel, wo ja quasi auch so ein paar Dinge quasi reproduziert wurden, die jetzt dem digitalen Spiel als Medium auch schon wieder so ein bisschen Gewalt angetan haben, ganz euphemistisch ausgedrückt, so weit will ich gar nicht gehen, bevor ich dann kritisiert werde, aber inwiefern das nicht auch zum Beispiel durchaus reaktionäre Positionen auch einnehmen kann, also glaube ich schon.
Das ist wahrscheinlich durchaus möglich, ich glaube, dass es natürlich oftmals ist es eine Kritik, die, also eine Kulturkritik, die aus auch einer
linken Position kommt, zumindest ist das mein Eindruck, machen wir hier auch, ja. Aber liegt vielleicht
weiß
auch
nicht, ein bisschen daran, relativ konservativ.
Es liegt vielleicht auch daran, dass auch ich da eine Filterblase habe, das wäre auch gut möglich. Es wird sicherlich nicht in allen Bereichen der Kulturkritik so sein, aber in dem, was ich so über Games lese, ist es so, was natürlich, wie gesagt, damit zusammenhängt, dass ich natürlich auch gewissen Autoren folge, dass ich mich auf gewissen Seiten umtue. Kotaku zum Beispiel, was ja schon doch auch eine Plattform ist, die grundsätzlich eher eine, ich sag mal, eine linke, progressive, ideologische Position vertritt. Und ich denke, dass dieses Argument aber von Wolfgang Walk eigentlich auch sehr spannend, zu sagen, dass wir uns insbesondere bei Spielen auch darauf, dass wir auch den Blick darauf nicht verlieren dürfen, inwiefern hier Positionen verhandelt werden, in denen es sozusagen erstmal nicht das Ergebnis vorgegeben ist. Also indem man nicht sagt, das ist die falsche Botschaft und das ist die richtige, ja, das ist das falsche Bewusstsein und das ist das Richtige, sondern man schaut sozusagen, welche Positionen werden miteinander ins Gespräch gebracht und inwiefern, und das ist ja vielleicht auch der zentrale Punkt, inwiefern ist der Spieler eben auch in der Verantwortung, selbst eine Positionierung innerhalb der Debatte einzunehmen, sodass man durchaus, und das würde Miguel Sicard würde zum Beispiel sagen, es kann total moralisch sein, im Spiel etwas Unmoralisches zu tun, ja, und diese Erfahrung des Unmoralischen innerhalb des Spieles zu machen. Es muss natürlich entsprechende Rückmeldungen geben und nun wäre es naiv zu sagen, dass das voll und ganz neutral ginge und dass alle Optionen gleichermaßen fair repräsentiert sind, weil natürlich immer in der Vorauswahl überhaupt welches Setting wird genommen, findet eine Auswahl statt, dann wiederum welche möglichen Positionierungen innerhalb der Debatte sind innerhalb des Spieles möglich. Also es wäre naiv zu glauben, man könnte es hier vollkommen ergebnisoffen quasi nehmen und überhaupt keine politischen Implikationen in der Vorauswahl schon sehen. Das ginge natürlich nicht.
Wo wir ja dann auch bei bestimmten Punkten dann auch wieder bei der Debatte sind, wie wir vorhin geführt haben, wo sind die Grenzen des Machbaren? Also im Sinne von, ich könnte ja auch sagen, ich möchte alle politischen Handlungsoptionen im Spiel haben und die Entwicklungen, die sich daraus ergeben, das hieß aber auch in letzter Konsequenz zum Beispiel in Wolfenstein auch aus der Perspektive der Nazis spielen zu können oder zum Beispiel auch tatsächlich ein Spiel zu spielen, was am Ende dem Straftatbestand der Volksverhetzung und so weiter entspricht. Also das sind gerade so ein paar assoziative, ungedeckte Gedanken, die ich gerade dazu habe, aber wo ich schon sagen würde, also da muss auch eine Auswahl. Ich bin heute richtig schön konservativ mit dem Bannhammer unterwegs. Ja, aber also da hört es ja quasi schon auf. Das heißt, es gibt quasi schon immer einen zumindest angenommenen demokratischen Grundkonsens, den ein Spiel in seiner Darstellungsform und in seinen Handlungsmöglichkeiten erfüllen muss. Und das finde ich aber auch richtig so.
Ich, ich erinnere mich daran auch an diese Frage, das war, glaube ich, im Zuge des Gamescom Congress, als diese Hakenkreuz-Debatte eben auch gerade noch sehr lebhaft war, was sie ja gegenwärtig so etwas abgeflacht, habe ich so den Eindruck. Wo es dann diesen Gedanken gab, was ist denn, wenn man zum Beispiel jetzt hypothetisch ein Spiel hätte, das dich in die Situation bringt, dass du als Nazi beginnst, dass du vielleicht auch irgendwie die Gaskammern befüllst und solche Dinge machst, und dass dann im Laufe des Spieles sozusagen eine charakterliche Entwicklung stattfindet und es sich zu einem Antikriegsspiel oder zu einem antifaschistischen Spiel entwickelt. Wäre das denn okay, sozusagen im Zuge dieses Effekts, dieses reflektierenden Effekts oder reflexiven Effekts, das Spiel dann eben so anzufangen, also so drastisch anzufangen? Und das ist eine Frage, die bislang unbeantwortet ist. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass in der Auswahl, da würde ich dir auch zustimmen, in der Auswahl der möglichen Perspektiven und alle können einfach nicht repräsentiert werden, liegt immer schon eine politische Position und oder auch eine moralische Position. Und die Frage ist dann nur, welche nimmt man mit auf und welche werden im Spiel diskutiert? Und wenn dann ein Titel wie The Division, das finde ich, stellt Wolfgang Walk auch sehr schön heraus, sich eines Settings bedient als Konfliktpornografie im Sinne von hier ist irgendwie New York in Brand oder auch zuletzt dann natürlich mit dem brennenden weißen Haus. Das weiße Haus steht in Flammen. Da übrigens auch nett, hat Ubisoft sich auch nochmal versucht anzulehnen an den Government Shutdown in den USA und irgendwie dann noch so freche Tweets gepostet. Auch eine gute Marketingaktion, die ihnen viel Kritik eingebracht hat.
Und ja, die total unpolitisch ist.
Total unpolitisch. Das ist ein vollkommen unpolitisches Spiel. Ich habe keine Ahnung, was das mit Politik zu tun hat. Und dann ist es aber so, dass, also, wenn man...
Ich weiß auch nicht, was Donald Trump mit Politik zu tun hat und wie der da eigentlich hingekommen ist.
Also, aber das ist eben der Punkt, den Wolfgang Walk stark macht und den ich auch sehr interessant finde, eben zu sagen, wenn man ein solches Setting aufgreift, muss man natürlich auch eine Reflexion selbst durchlaufen, auch auf Entwicklerseite, und muss sich überlegen, welche Positionen wollen wir diskutieren. Und wenn man dann sagt, wir bringen den Spieler oder die Spielerin oder die Spielfigur in eine Position, in der sie hochproblematische Dinge tun, ohne das in irgendeiner Form zu reflektieren, dann ist das natürlich nicht gut. Dann verdient es eben auch die Kritik.
Ja, was ich ganz gut fand, war ja auch dieser Punkt, dass man durchaus aber ja auch die Position und die Teilnahme des Spielers, der Spielerin quasi an der Stelle auch mitbedenken muss. Ich bin ja nicht nur Rezipient eines Spiels, das heißt, ich kann auch ein durchaus sehr, sehr plumpes, sehr unreflektiertes Spiel spielen und werde dadurch aber ja nicht automatisch irgendwie zum reaktionären, stumpfen Menschen, sondern kann ja durchaus auch sagen, mir gefällt die Spielmechanik und so weiter. Ich kann ja auch Super Mario ohne Probleme nochmal spielen, ohne also sexistische Perspektiven einzunehmen und zu sagen, ja, also eine Prinzessin und so weiter, Frauen, die muss man immer vor dem bösen Bowser retten, um es jetzt ganz platt zu machen. Also das
vielleicht
ist mir ja durchaus bewusst, welche Darstellungsform dahinter liegt und dass ich diese zum Beispiel auch nicht teile der Prinzessin in Nöten, aber das als Jump'n'Run trotzdem immer noch genießen kann, das was ja auch zum Beispiel in Anita Sarkeesian zum Beispiel herausstellt. Ja. Man kann solche Spiele durchaus genießen, es geht ja nur darum, die inhaltliche Kritik daran zu äußern.
Ja, aber wir können auch bei dem tatsächlich bei einem bereits genannten Beispiel bleiben, nämlich bei Papers, Please. Wo man ja auch sagen kann, ich kann in Papers, Please auch ein strikter Grenzbeamter sein und kann sagen, also die Schicksale der Menschen, die dort flehend an mich herantreten, sind mir vollkommen gleich. Das ist möglich. Ich bin dann natürlich eben mit den Konsequenzen meines Handelns konfrontiert. Und die Tatsache, dass ich damit konfrontiert werde und dann irgendwie vielleicht auch in einen moralischen Konflikt mit mir selber gelange, das ist der Moment, der bei Sicard eben dann ludische Phronesis ist. Und das ist der Moment, wenn ich das richtig verstehe, von dem auch Wolfgang Walk ja sagt, das ist eigentlich das Ziel. Also es sollte, wenn ich das richtig verstehe, bei Wolfgang Walk weniger das Ziel sein zu sagen, hier gibt es jetzt die klare Message, was wir wollen quasi, was wir dir erklären wollen, wie die Welt funktioniert und wie du denken sollst. Also weniger sozusagen ein klares Argument, das herangetragen wird, sondern eher ein offener Debattenraum, in dem verschiedentliche Erfahrungen gemacht werden können. Ich hoffe, das ist jetzt keine Verkürzung, aber so zumindest lese ich die Argumentation von Wolfgang Walk.
Ich würde es ja dann auch so verstehen, als dass es nicht, also um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, dass es nicht um Propaganda geht, sondern tatsächlich halt um Erfahrungen, die man machen kann. Und auch die Raumperspektive fand ich gerade schon auch eine ganz wichtige Perspektive, die sich ja, also klar kann ich auch einen literarischen Raum betreten, wenn ich ein Buch lese, aber ich finde die Raumerfahrung bei Spielen, zumindest aus meiner laienhaften Perspektive, ist schon nochmal eine andere.
Genau. Und ich würde sagen, damit werfen wir einen Blick auf Nummer 2.
Rainer Siegel schreibt auf der Standard.at mit dem Titel: Der Brite, der in Wien allein einen Indie-Hit geschaffen hat. Stefan, es gibt ihn noch. Den jungen Mann, der, oder, also tatsächlich in diesem Fall ein junger Mann, der in seinem Kämmerchen hockt und einen Indie-Hit geschrieben hat, nämlich der...
Was auch sonst machen in Zeiten des Brexits.
Achso, schnell einen Indie-Hit schreiben. Genau, Patterson
und Findus.
Genau, in England studiert hat, nämlich in Cambridge, nämlich Literatur, hat den Titel Spinotality, ein Cyberpunk-Management-Sim, geschrieben.
Kannst du mal sagen, wie das heißt? Ich habe es gerade nicht richtig verstanden.
Spinotality.
Würde
ich aussprechen.
Okay.
Also weil Spin und dann Nortality. Und ich glaube, Spin verweist auf den Globus, den man nämlich sieht. Also es ist im Endeffekt, siehst du einen Globus und hast so verschiedene Dinge, die du auswählen kannst, entwickeln kannst. Und du schlüpfst quasi in die Rolle eines Konzernbosses, eines quasi eines Unternehmers, der quasi auf dem Weg zur Unsterblichkeit ist durch seine Machenschaften. Kann man vielleicht auch so ein bisschen kritisch sehen, diese Darstellungsweise. Aber da würde ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil das, was ich eigentlich interessant fand, weil wir sprechen ja auch später noch mit den Entwicklern von Spindle, diese Perspektive der Indie-Entwicklung nochmal hier mit reinzuholen. Und dieses Spiel Spinotality ist nämlich zum Beispiel ein Spiel, das über Kickstarter gebackt wurde, nämlich über 13.000 Euro sind eingesammelt worden und
Pfund wahrscheinlich, ne?
Nee, Euro. Steht im Artikel.
Ah, okay. Mhm.
Also ist wahrscheinlich umgerechnet.
Ja. Mhm.
Genau, und dann auch quasi über die Wiener Entwicklungsszene wurden auch nochmal 20.000 Euro Förderung gestattet, gewährt. Und das Spannende ist, dass er dann dadurch die Möglichkeit hatte, 2 Jahre einfach nur an diesem Titel zu arbeiten. Und was er aber auch zum Beispiel gesagt hat, was er ja vorher gemacht hat, ist halt dieses Literaturstudium, wo dann auch diese Perspektive war, also ganz paraphrasiert hatte er gesagt, wie willst du denn etwas Gutes schaffen, wenn du nicht vorher deinen Kopf mit guten und wichtigen Dingen angefüllt hast? Also man könnte ja auch sagen, naja, eigentlich brauchst du ein IT-Studium oder andere Dinge oder ein BWL-Studium, dass du es am Ende gut verkaufen kannst. Aber bei ihm ist quasi die Inspiration für dieses Spiel ein Sandbox dystopischer Cyberpunk-Ideen, schreibt Rainer Siegel, quasi eher aus diesem Literaturstudium gekommen und er hat quasi auf die Crunch-Time verzichtet, weil eine Idee war quasi, er hatte eine Stromrechnung, er hatte so die Idee, ich schreibe jetzt einfach mal schnell ein Spiel fertig und dann kann ich die Stromrechnung bezahlen und die Stromrechnung wurde dann quasi durch die Eltern bezahlt und er hatte dann die Chance in 2 Jahren dann aber quasi einen fertigen Prototyp zu entwickeln, also der Vorteil hier wirklich eine längere Phase der Bearbeitung des Titels ohne diese Crunch-Zeit zu haben und genau, hat sich ansonsten das Programmieren, weil man fragt dann, wie kann ein Literaturstudent jetzt auf einmal programmieren? Das hat er sich autodidaktisch beigebracht und er hat tatsächlich dann auch noch ein Masterstudium in Interactive Media in London an das Studium angehängt, also dadurch auch eine Ausbildung genossen. Das Spiel hat sich 7.000 Mal verkauft. Und was er aber trotzdem sagt, ist, man sollte immer einen Plan B haben. Also das sind so die Tipps, die man da rausziehen kann. Also einerseits quasi, dass man tatsächlich vorher sich durchaus mit anderen Dingen beschäftigt, die man dann quasi wieder nutzt, um so einen Titel zu entwickeln. Aber durchaus auch das nicht als absolute, wie sagt man, sich nur noch darauf zu fokussieren und zu sagen, ich mache jetzt mein Indie-Spiel und werde damit erfolgreich, weil der Erfolg ist dann einfach nicht planbar. Weil er sagt dann zum Beispiel auch, Zitat aus dem Artikel, mein zweitwichtigster Tipp für Entwickler wäre, mach ein spannendes Spiel, das etwas Interessantes kann und, weiter Zitat, mein wichtigster Tipp allerdings wäre, hab immer einen Plan B, wenn es daneben geht.
Okay, vielen Dank für diese Eindrücke schon mal. Das bereitet uns ja eigentlich sehr gut auf das Thema der Woche vor.
Ja, und ich fand auch tatsächlich den Titel ganz interessant, weil er wirkt erstmal also zwei Eindrücke. Ich habe ihn noch nicht gespielt, einfach als Disclaimer, dementsprechend auch einfach nur diese kurze Beschreibung und auch weniger die Beschreibung zum Spiel, aber auf den ersten Blick war es so, ja, okay, sieht relativ trocken aus mit so einer Globus-Geschichte und dann irgendwelchen Menüs, wo man Sachen entwickeln kann, fand aber dann trotzdem diese dystopische Cyberpunk-Idee ganz interessant und ich war dann auch mal kurz auf der Website, wo man dann halt auch, also da liegt dann, glaube ich, eher die Kritik und die Erzählung oder das Spannende daran, was es für verschiedene Dinge gibt, die man dann entwickeln kann, also wahrscheinlich sowas wie Überwachen und so weiter, also wo man dann quasi dann auch Entscheidungen trifft, die man, also da sind wir nochmal wieder bei negativen politischen Entscheidungen und ob man die dann trifft oder nicht und welche Auswirkungen das hat. Aber wie gesagt, ich habe den Titel jetzt mir gar nicht so stark angeguckt, aber was ich zum Beispiel kritisch finde, ist halt diese Darstellung, also allein in dem Vorschaubild von Menschen im Anzug, die nur als, also keine Gesichter haben, sondern nur so ein Schattengesicht, also quasi die Hintermänner und so weiter. Das wäre was ich zum Beispiel inhaltlich nicht so teilen würde, so diese Vorstellung von, es gibt Menschen, die sind in Konzernen ganz oben und die entscheiden und so weiter. Das hat so ein bisschen von der ästhetischen Darstellung so diese Wirkung auf mich, die ich zum Beispiel persönlich selber politisch ablehnen würde, so diese Vorstellung von, es gibt so Strippenzieher und so weiter, die Mächtigen.
Aber gut, für eine inhaltliche Kritik müssten wir es ja auch noch spielen.
Genau, das wäre halt was, wo ich sagen würde, ich schaue mir das auf Dauer einfach mal an und bringe es dann nochmal mit.
Lieben gerne,
ja. Scheint sich durchaus zu lohnen, zu spielen und ist ja auch durchaus ein erfolgreicher Hit auf Steam dann entsprechend gewesen und dann würde ich dann tatsächlich meine Frage, die ich hier jetzt quasi eher geäußert habe, dann nochmal quasi mit Antworten füllen, ob sich dieser Eindruck bewahrheitet oder ob es quasi mehr kann.
Alles klar, wir bleiben beim Thema der Indie-Entwicklung und schreiten voran in das Thema der Woche. Ich mach kurz irgendwas Musikalisches. Muss ich mir gerade noch überlegen, was ich musikalisch mache? Ja, okay, warum nicht? Vielen Dank für diese Überleitung. Dann kommen wir jetzt zum... sollen wir das so lassen?
Eigentlich nicht.
Okay, dann...
Wir hatten das nur mal, dass wir bei einem sehr, sehr alten Video haben wir auch ein musikalisches Intro gemacht. Das war nämlich so Ace Combat Event Horizon. Haben wir tatsächlich ein, wie nennt man das, A Cappella?
Ja, so ein A Cappella-Jazz-Stück
gemacht mit einer imitierten Katze am Ende.
Ja, die Katze hast du imitiert, ne?
Ja.
Das würde mir im Traum nicht einfallen. Nee, ich mache jetzt nochmal irgendwas Musikalisches. Wir machen eine kurze Pause und dann... sprechen wir mit Tom Blake und Kim, die an dem Titel Spindle arbeiten. Das war erfrischend und mit diesen Klängen finden wir unseren Weg in das Thema der Woche mit dem Titel Indie-Logbuch Spindle. Bei uns sind jetzt Tom Blake und Kim zu Gast, die gemeinsam an Spindle arbeiten. Und zunächst haben wir sie natürlich gefragt, was Spindle eigentlich ist.
Ja, Spindle ist eigentlich ein vom Super Nintendo inspiriertes Action-Adventure, so wie wir eigentlich alle Zelda liebten auf dem SNES. So wollen wir dieses Gefühl mit Spindle wieder so ein bisschen aufleben lassen.
Und könnt ihr uns ein bisschen was darüber erzählen, wie der Werdegang des Projektes war?
Oh, das war ein sehr kurioser Werdegang, würde ich sagen. Also, ich habe ein Videoformat auf YouTube gegründet, das da Spielsklave heißt. Und ich habe mit diversen Abstimmungen einfach das Publikum, die Zuschauer gefragt, was soll ich denn jetzt so für ein Spiel entwickeln? Und dann haben sie gemeint, ja, das soll 2D sein, das soll von oben sein, das soll eher so rätsellastig sein. Ach ja, und wir wollen ein Schwein drin haben und der Tod soll mitspielen. Und so, ja, gut, dann machen wir das alles. Und dann habe ich angefangen und gemacht und dann ist sozusagen Spindle entstanden. Und da war ich aber noch ganz alleine.
Und wie bist du dann ins Boot gekommen, Kim?
Ja, irgendwann hat dann Tom so ein Ausschreiben geschrieben bei YouTube und er hat einen Grafiker gesucht. Und das habe ich gesehen, mich natürlich dann gleich beworben bei ihm. Und er hat auch ein Video dann darüber gemacht, dass wir einfach mal uns bewerben sollen mit einem Asset-Paket und alles mal nachbauen sollen. Und ihm hat, glaube ich, sehr gut meine Grafik gefallen.
Ja.
Und seitdem darf ich für Spindle Dev arbeiten.
Ja, und ich muss sagen, da habe ich wirklich, wirklich Glück gehabt. Denn es gab nur eine Bewerbung.
Was? Es gab drei? Hast du doch gesagt, es gab drei Bewerbungen.
Ja, aber die kamen erst Wochen später kamen halt dann noch zwei.
Das wusste ich gar nicht. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist ja enttäuschend.
Du bist der glücklich Auserwählte.
Oh, ja.
Als ich das im Mai erfahren habe, dachte ich, wow, cool, ich kann echt was. Ich kann zeichnen. Ich habe es geschafft, bei Tom jetzt Grafiker zu werden. Ich war der Einzige.
Ja.
Gut.
Aber das ist ja tatsächlich, ich war auch unglaublich beeindruckt und dachte mir so, ja, das kriegen wir hin. Und dann, weil ich habe ja schon öfter mit Grafikern zusammengearbeitet, die aber dann alle abgehauen sind.
Warum hauen die denn alle ab?
Ja, weil ich die nicht bezahlt habe.
Ach so. Ja, da schließt sich dann vielleicht auch unmittelbar nämlich die Überlegung an, wie eigentlich die Finanzierung von so einem ja doch mitunter umfassenden Projekt funktioniert.
Das ist richtig. Das ist relativ einfach. Wir haben ausgehandelt, wie viel Kim pro Stunde kriegt. Und dann habe ich gesagt, hier, ich investiere pro Monat 50 Euro von meinem Privateinkommen einfach und gebe ihm das. Und aber wir werden gleichzeitig noch einfach erbetteln, was wir über Patreon zusammenkriegen. Und das Geld wird alles nur für Kims Arbeitsstunden genutzt.
Also du machst quasi von deiner Seite aus, Tom, du machst es kostenlos, beziehungsweise steckst da dein eigenes Privatkapital auch erstmal rein. Du verdienst quasi erstmal noch nichts an dem Projekt.
Richtig, ich verdiene damit nichts, aber ich gebe halt bis auf die Ausgaben für Kim, gebe ich auch selber nichts aus.
Ah, also es ist quasi ein Nullsummenspiel quasi bis jetzt. Also die Kosten sind quasi gedeckt.
Würde ich so sagen. Das ist halt jetzt so, wenn Kim mehr arbeitet, als ich Geld habe, dann bin ich natürlich in der Miese. Deshalb müssen wir mal gucken, dass genügend Geld über Patreon da ist, dass er mehr als 4 Stunden oder so pro Monat arbeiten kann.
Ja, aber ihr arbeitet jetzt quasi gleichberechtigt an dem Projekt. Also ihr seid quasi zusammen ein Team. Du machst die Programmierung und Kim ist für die Grafik zuständig. Oder wie teilt ihr euch das auf?
Grundsätzlich ist es so, ich mache Vorschläge. Und Kim sagt dann, wie schlecht die sind und macht sie besser, ohne dass ich beleidigt bin.
Das ist tatsächlich so.
Ja. Habt ihr dann ein Beispiel?
Oh, das sind immer so ganz viele Kleinigkeiten. Das fängt dann an beim ich wollte ein super responsive Control System haben. Das heißt, kein Schlittern, kein Sang, das soll ganz präzise steuerbar sein. Und dann meinte Kim aber, doch, da muss ein ganz kleines Schlittern muss rein, so ein Anlaufen, damit das sich gut anfühlt, ohne dass es merkt. Dann habe ich da wieder 5 Stunden so ein ganz kleines Sliding eingebaut und dann war es besser.
Das fühlt sich dann organischer an, nehme ich an.
Richtig, genau. Ja, richtig.
Kannst du nochmal für die ganz, ganz großen Noobs wie mich erklären, was das bedeutet? Also, weil ich kann mir gar nicht genau vorstellen, was du jetzt eigentlich meinst.
Ich glaube, das kann Kim am besten erklären, weil war ja auch sein Vorschlag.
Okay, ich versuch's mal. Man erkennt es zum Beispiel sehr gut bei Super Mario, mit den ganzen 2D-Plattformern. Wenn der anfängt zu laufen oder man hört auf zu laufen, dann schlittert er immer noch oder läuft ein bisschen aus. Ah. Also er braucht immer noch ein bisschen, um anzurennen und Tempo zu beschleunigen. Man läuft immer ein bisschen aus und das sollte nicht so extrem sein wie bei Mario, aber auch halt ein bisschen, dass er halt der ganze Charakter eine Persönlichkeit bekommt und einfach sich besser anfühlt in dieser ganzen Welt. Und darum geht's, genau.
Ihr habt ja auch schon eine Demo online. Die haben wir uns natürlich angeschaut, auch in Vorbereitung auf das Gespräch. Und die ist ja erstmal noch mit wenig narrativer Rahmung, sondern man ist einfach nur der Tod und hat ein Schwein als Begleiter. Man kann auch die Rollen ja wechseln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und dann das Schwein übernehmen. Die beiden haben unterschiedliche Fähigkeiten. Der Tod hat eine Sense. Mhm. Das Schwein kann Dinge einsaugen und ausspucken. Habt ihr so eine Idee, so ein narratives Grundkonzept?
Ja, die Frage ist, wie viel ist davon schon fest, wie viel ist noch nicht fest. Aber grundsätzlich geht es darum, dass es in dieser Welt 4 Lebewesen gibt, die eigentlich hätten tot sein müssen, aber noch nicht sterben können, weil ihre Seelenfäden, die ja gesponnen werden, verschleppt wurden. Und daraus haben sich Monster geformt und diese müssen dann als Bosse getötet werden, damit wir dann mit der Sense die noch nicht gestorbenen Wesen erlösen können und so nach und nach die Welt wieder in Ordnung bekommen.
Also der Tod ist ein Good Guy?
In dem Fall kann man das so sagen, der Tod ist ja neutral. Das Problem ist, was man eigentlich schon wissen kann, aber noch nicht großartig kommuniziert wurde, ist, dass der Tod das Schwein ist.
Ja, was ich schon mal gesehen hatte, war ein Bild, wo der Tod ins Wasser schaut und seine Reflexion als Schwein sieht.
Ja, ich glaube, das war mal so ein Ding. Aber so genau so ist es. Also, du selbst bist halt ein Junge, der in der Welt wohnt und du hast die Spindel des Todes gefunden.
Ach so.
Und dadurch wirst du selbst zum Tod, weil der Tod wurde auch noch in Teile zerrissen. Und musste deshalb mit seinem Rest leben oder was auch immer seine Daseinsform ist, in das Schwein flüchten.
Also quasi als Horcrux.
Ja, genau, so kann man das sich vorstellen.
Wie bei Harry Potter.
Aber warum ein Schwein? Also du hast ja schon gesagt, dass das so eine Community-Empfehlung war.
Richtig.
Ein Community-Wunsch. Gibt's einen spezifischen Hintergrund, warum ein Schwein?
Nein. aber es passt unglaublich gut. Diese beiden Charaktere sind so besonders inzwischen auch für mich geworden, dass ich sage, das ist so, also ich finde es toll einfach, diese Kombination aus diesem Totenkopf und diesem Schwein.
Ich finde, also auf mich hat es auch direkt organisch tatsächlich gewirkt und ich fand da auch die Frage so ein bisschen blasphemisch. Wir haben uns vorher im Vorgang diskutiert, ob wir die Frage überhaupt stellen, weil für mich ist natürlich ganz klar, wird der Tod von einem Schwein begleitet. Aber vielleicht, wenn man es nochmal so ein bisschen analysiert, ist es ja auch vielleicht auch so der Tod als was vielleicht nicht Lebendiges und so weiter und als Unglück und das Schwein als Glücksfigur und so. Das ist schon, also ich finde, das ist eigentlich, dadurch, dass es ja vielleicht so ein Stück weit ein Zufall ist, eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Also
durchaus, ja.
Ziemlich toll.
Ja, und das Schwein ist wahnsinnig putzig, muss ich ja auch sagen. Also
ich finde auch den Tod sehr putzig. Ja. Habt ihr euch da auch auch so ein Stück weit dann ja an Zelda wahrscheinlich auch orientiert, beziehungsweise gab's da verschiedene Entwicklungsstufen der Putzigkeit? Wie kommt ihr da so zu der grafischen Entscheidung? Ist vielleicht auch nochmal eine Frage an Kim.
Ja, der Tom hatte ja schon vorher eine Demo gehabt mit seinen Grafiken. Mhm. Und als ich mich dann beworben habe, dann habe ich mich auch inspiriert an Minish Cap, an Zelda Minish Cap, falls euch das was sagt.
Mhm, ja.
Und die haben ja auch sehr eine cartoonige, cute Grafik. Und dann habe ich es auch versucht, ein bisschen so rüberzubringen, bis ich dann erfahren habe, was für ein Thema das eigentlich ist. Und dann habe ich gedacht, passt es überhaupt, wenn es jetzt wirklich so süß sein sollte? Weil das Thema ist eigentlich nicht so süß, aber das ist dann genau der Witz eigentlich daran.
Es scheint euch auch, wenn ich das so richtig beobachtet habe, ja, dann, wir hatten das jetzt das Beispiel mit dem Vorschlag des Schweines als Begleiters oder als der Tod selbst, die Community-Interaktion ja recht wichtig zu sein. Ich habe auch gesehen, dass es recht, das war vor kurzem, glaube ich, noch, als es eine Musikabstimmung gab, ne?
Mhm. Ja, klar.
Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen?
Über die allgemeine, warum abgestimmt wird oder über die Musik?
Beides idealerweise. Würde mich beides interessieren.
Also meine Idee war, am besten kommt doch wohl ein Spiel an, das die Leute wollen. Und um zu wissen, was die Leute wollen, muss man sie fragen. Obwohl oft ist ja so, dass Leute gar nicht wissen, was sie wollen und dann auf einmal erstaunt sind, wenn sie auf einmal was wollen. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Und so war es eigentlich auch bei der Musik. Das war dann, wir haben unseren Musiker, Techel, der hat drei verschiedene Musikstyles auch gemacht, die wir alle implementiert haben, die man on the fly als in der Demo jetzt auch durchwechseln kann. Und dann sollten sie abstimmen und viele wollten, dass es ganz 8-bittig Super Nintendo-mäßig klingt und ganz viele wollten, dass es real klingt und jetzt müssen wir gucken, wie wir da so ein Mittelding rausziehen. Das ist auch nicht. Die sind halt oft geteilter Meinung und dann muss man gucken, was man macht.
Inwiefern habt ihr da, also anders gefragt, inwiefern gibt es da vielleicht auch einen Clinch zwischen eurer eigenen Vision und vielleicht auch das, was die Community sich irgendwann aussucht und inwiefern, das ist vielleicht eine Frage, die daran anschließt, ist es dann auch möglich, diese ganzen unterschiedlichen Dinge zusammenzufügen? Also, weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass die Community irgendwann sagt, ja, wir wollen aber das und das noch und man dann irgendwie so ein Stück weit sagt, naja, aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also, wie geht ihr damit um? Seid ihr da quasi spielsklavisch? Also, das ist ja quasi schon die Prämisse gewesen mit dem Spielsklaven. Inwiefern geht ihr damit um oder ist euch das egal?
Das ist, hier bedienen wir uns eines Zaubertricks. Am Anfang war es noch so, dass natürlich auch die Kommentare Einfluss hatten. Und die haben bis heute natürlich immer noch Einfluss, aber wir selektieren natürlich vor. Und die Auswahlmöglichkeiten, die ich dann biete in den Videos, sind immer nur Auswahlmöglichkeiten, die auch d'accord gehen mit dem Spiel.
Mhm. Also es ist quasi nur die Illusion der Wahlmöglichkeit, um Bandersnatch zu zitieren.
Willkommen im Leben, ja.
Ja, okay. Aber es ist ja nicht wirklich eine Illusion, weil klar, ja, es ist klar. Eine Selektion, ne?
Ja,
ja, richtig. Aber
irgendwie muss man ja auch die, also es ist ja, das hatte ich mich nämlich auch gefragt, weil tatsächlich ja insbesondere im Indie-Bereich auch diese Bezeichnung der Autorenspiele ja durchaus kursiert, dass man sozusagen eine eigene Autorenvision hat, so wie man es üblicherweise eher in der Literatur oder im Film finden würde. Insofern finde ich das eigentlich eine ganz interessante Erzählung, diese Idee also, der Selektion.
Ich würde auch sagen, von der Story ist so 80% sind auch festgesetzt, die aber noch so ein bisschen hin und her geschoben werden müssen. Aber wie gesagt, das Grundthema steht und der Hintergrund steht und das Zusammenpuzzeln, das muss dann, da kann die Community immer so ein bisschen dran mithelfen dann.
Ihr arbeitet schon recht lange an Spindle, oder?
Ja, viel zu lange eigentlich, weil ich habe ein Jahr, glaube ich, gebraucht, bis ich Kim offeriert habe. Und dann haben wir komplett von vorne angefangen. Wir haben die Engine gewechselt, wir haben die Grafik gewechselt, wir haben alles gewechselt und haben von vorne angefangen. Und diese Zusammenarbeit ist jetzt ungefähr seit 10 Monaten machen wir das, ja.
Und wie viel Arbeit steckt ihr dann pro Woche in das Projekt? Ist es was, was euch alltäglich begleitet? Oder habt ihr mehr so Crunch-Zeiten, wo ihr dann sagt, jetzt machen wir eine bestimmte Sache fest?
Wissen, wie ist es bei dir, Kim?
Ich versuche immer so 3 bis 4 Stunden die Woche vielleicht hinzubekommen, was zu zeichnen, was zu pixeln. Weiß nicht. Und du?
Ja, das kommt immer darauf an, wie viel Bock ich gerade habe. Manchmal verbeißt man sich in ein Programmierproblem und dann sind 4-5 Stunden um. Und manchmal hat man keinen Bock. Also ich würde schon so sagen, 5 bis 10 bis 15 Stunden in der Woche vielleicht.
Ja, und das ist tatsächlich auch...
Die schlechter mit meinen 3-4.
Ja, aber du kostest ja auch Geld, ich bin kostenlos.
Ja, das stimmt.
Ich räume das ganze Geld ab, ja.
Nee, ich finde auch immer tatsächlich, das darf man gar nicht so unterschätzen, auch die, sagen wir mal, irgendwie 3-4 Stunden pro Woche, weil für uns ist es ja auch so, dass wir am Podcast jede Woche arbeiten. Und wenn man das natürlich über einen längeren Zeitraum macht, da könnte man sagen, da läppern sich ja auch einige Stunden zusammen, ja, selbst wenn man es nur irgendwie 3-4 Stunden die Woche macht. Und insbesondere in Zeiten, in denen man dann eine höhere Arbeitsbelastung hat. Ich nehme an, ihr macht das ja nicht hauptberuflich, ne?
Richtig. Ich habe eigentlich einen Beruf und das mache ich in meiner Freizeit.
Ist dein Beruf mit, hat dein Beruf was mit Spieleentwicklung oder mit Coding tatsächlich auch zu tun?
Ja, ich arbeite in einer Spielefirma und bin da sozusagen sekundärer Spieleentwickler. Das heißt, ich bearbeite Spiele für andere Märkte. Das heißt, ich kriege ein Spiel und dann wollen die Franzosen das haben oder die Japaner und dann muss ich nach deren Wünschen abändern und dann kriegen die das.
Also ist es ein Prozess der Lokalisierung?
Nein, also ich selbst lokalisiere nicht. Ich füge ein und erweitere Spiele oder baue dann APIs von, also Code-Schnittstellen von anderen Webseiten ein oder baue was um, was jetzt hochkant ist und soll jetzt querkant sein. Also Landscape.
Also war sozusagen auch die Programmierung, was du ja schon seit recht langer Zeit machst, wie man auch ja deinem YouTube-Kanal Let's Game Dev entnehmen kann, ist schon seit langer Zeit ein Teil deines Lebens.
Ja, seit ich 16 bin, also seit ungefähr 16 Jahren.
Wie hast du da angefangen?
Ich habe ein 1000-Seiten-Buch über Basic mir gekauft und habe dann entschieden, dass das alles totaler Scheiß ist mit dem Programmieren. Und dann dachte ich aber Videospiele sind doch so cool. Und dann habe ich immer wieder angefangen und habe mich durch alle möglichen Programmiersprachen gegraben und immer alles neu gemacht und gewechselt und dann wieder jahrelang keinen Bock gehabt und dann weitergemacht und dann angefangen zu studieren und dann blieb das Programmieren halt drin. Es ist tatsächlich nicht so, dass man sagt, oh, ich fange jetzt an, sondern es ist eine Reise, die dauert 10 Jahre und dann kann man es vielleicht. So wie Musikinstrumente lernen halt.
Du bist aber ja auch zum Beispiel auch noch, also du hast ja auch deinen YouTube-Kanal, wo das Spiel auch dann so ein bisschen verbunden ist, aber ich habe auch gesehen, du hast auch ein Buch geschrieben und du hast dann auch noch einen Job. Wie schafft ihr, also ist auch eine Frage an euch beide, wie schafft ihr dann quasi das zu vereinbaren mit anderen Dingen?
Ich habe keine Freunde.
Ja, denn man muss an irgendwelchen Stellen, muss man kürzen.
Ja. Daher kommen die 10, 15 Stunden.
Ja, das ist wirklich meine Antwort. Also ich habe nur ganz, ganz, ganz wenig Freunde. Ich habe ja inzwischen auch eine Familie und die muss man ja auch unterhalten. Und
so kommt die Zeit. Du hast ein Spiel zu deiner Hochzeit gemacht, habe ich gesehen.
Genau, ja, Wedding Adventure. Hat auch viel zu lange gedauert.
Wedding Adventure. Ja, ich habe das tatsächlich heute Morgen, habe ich das noch so ein bisschen angespielt. Ich bin leider nicht ganz fertig geworden. Dazu hat mir die Zeit gefehlt. Aber so ein Gameboy-Style Wedding Adventure, könnte man sagen. Für die Leute da draußen, die sich das gerne mal anschauen wollen, gibt's ebenfalls. Gibt's auf deiner Webseite tomblake.com?
Ne? Oder tomblake.de? Ja, ich glaube, das geht dann auf itch.io, oder? Ich weiß gar nicht so genau.
Das kann auch sein, dass man es auch dort. Ich hatte es über deine Webseite gefunden.
Ah, okay, weil ich habe ja letztens auf Itch gespielt und da ist es dann abgestürzt, einfach auf dem zweiten Level. Da ich so, schade.
Wir können es auf jeden Fall in den Shownotes gerne verlinken auf deine Webseite. Da findet man ja auch die ganzen anderen Spiele und auch das Buch, was du geschrieben hast.
Wie verhält sich das? Ich habe gesehen, du machst viele Android-Sachen auch oder hast viele Android-Sachen gemacht. Gibt es da beträchtliche Unterschiede oder welche Unterschiede findest du signifikant zwischen der Entwicklung für jetzt, ich sag mal, PC, möglicherweise auch andere Spieleplattformen und dann eben Smartphones.
Oh, die Frage würde ich ja fast schon weiterreichen, weil Kim entwickelt ja und publisht auch bald ein eigenes Smartphone-Spiel. Oh, Kim. Und arbeitet natürlich gleichzeitig an einem Desktop-Spiel, ob da vielleicht dir jetzt direkt Unterschiede einfallen, die gravierend sind.
Oh je, ja, Bildschirmauflösungen, das ist, finde ich, ein Thema, was immer wieder nervig ist, dass alles dann auf jedem Bildschirm gut aussieht und genug zu sehen ist oder auch, ja. das ist so ein Hauptgrund, was mich immer stört.
Weil du musst ja quasi dann wahrscheinlich einbeziehen, dass der Smartphone-Screen ja viel kleiner ist. Ne?
Ja, nicht nur das, sondern die ganze Auflösung ist halt immer ganz anders. Man ist es länglicher, mal ist es höher, breiter, was auch immer. Es ändert sich halt pro Handy immer.
Darf ich fragen, was das für ein Spiel ist, an dem du arbeitest?
Den Namen darf ich noch gar nicht sagen. Das ist ein Puzzle-Plattformer. Da geht es darum, dass sich so ein Alien in so einem Schloss befindet oder mehrere Aliens und die wollen da ausbrechen und da geht es darum, die Gravitation zu ändern. Und so lassen sich dann verschiedene dann Rätsel lösen. Das kann man alles auf meinem Twitter-Kanal gut verfolgen.
Genau, ich wollte nämlich tatsächlich gerade sagen, es fällt mir gerade ein, habe ich ja auch ein bisschen recherchiert und bin auch
ich
darüber
gestolpert. Ich habe den Follower gesehen.
Ja, you're welcome. Und habe mich dann gefragt, bei dieser Manipulation der Gravitation, genau. Kann ich mir das so vorstellen, dass du dann quasi das Handy oder das Smartphone in deinen Händen drehst, um quasi die Gravitation zu manipulieren?
Ja, genau, das ist auch noch ein Feature, was man dann zusätzlich noch in den Einstellungen einstellen kann. Aber grundsätzlich sollen dafür zwei Buttons zuständig sein. Aber man kann schon das Handy drehen, das stimmt.
Ja, ich hatte mich nämlich gefragt, ob das nicht recht unhandlich ist. Also mir würde wahrscheinlich.
Es ist mega unhandlich.
Sah aber toll aus.
Ja, ja. Es sah wirklich toll aus. Wie umfangreich meinst du, wird das, dieser Puzzle-Plattformer?
Gott, da bin ich schon seit 3 Jahren dran, immer mal wieder in den Ferien mal was gemacht. Und das sind mittlerweile, sind es 64 Level, 65? Also ist schon fast fertig. Und es fehlt jetzt nur noch der Feinschliff und dann kann es auch bald schon veröffentlicht werden. Yeah.
Jetzt habt ihr ja auch schon gesagt, dass ihr schon seit einem Jahr quasi auch mit Spindle beschäftigt seid und ja auch wahrscheinlich noch längere Zeit daran sitzen werdet. Inwiefern haltet ihr da durch, beziehungsweise was lässt euch durchhalten? Weil man könnte ja auch irgendwann sagen, ach nee, ich mach das jetzt doch nicht, ich schmeiße es jetzt hin.
Also wir können natürlich jederzeit sagen, wir hören jetzt auf. Das ist ja, wir sind ja nie, also noch sind wir ja niemandem Rechenschaft schuldig.
Meine Motivation ist das Geld, was ich immer bekomme.
Ja. Meine Motivation ist das Geld, das ich ausgebe.
Oh ja, auch.
Das ist, wenn ich das richtig verstehe, ja auch der Unterschied zwischen einer Kickstarter-Kampagne, wo man dann natürlich auch eine gewisse Bindung hat, richtig, und einer Patreon-Kampagne, weil die Leute ja dich, Tom, jetzt direkt backen in all deiner Arbeit, die du tust.
Richtig, das ist ja, also Patreon ist ja eher so eine Künstlerunterstützung und Kickstarter ist eine Projektunterstützung. Jetzt ist es aber so, bei mir sind so Leute, wenn sie 15 Dollar oder Euro über Lifetime mir geben, dann kriegen sie meine Spiele auf jeden Fall immer kostenlos. Und auch Leute, die damals insgesamt schon, gibt einige, haben tatsächlich 20, 10, 70 Euro jeden Monat gegeben, die kriegen halt alles, was ich produziere, auch das Buch mit Signierung haben sie kostenlos gekriegt, solche Geschichten. Und so kann man immerhin trotzdem noch einen Anreiz setzen, dass gespendet wird, weil vielleicht kommt ja doch noch was raus.
Ja, das frage ich mich gerade, machen das Leute?
Ja, ein paar machen das. Ich glaube, ich kriege über Patreon jetzt 90 Euro oder so für Kim zusammen. Und das sind immerhin ein paar Arbeitsstunden, ne?
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mal, so ein bisschen langsam auf die Richtung Zielgerade zuzusteuern. Mich würde noch interessieren, das Verhältnis zwischen jetzt euch, die ihr ja im Bereich der Indie-Entwicklung tätig seid, und ich sag mal größeren Produktionen oder größeren kommerziellen Studios und Publishern. Was meint ihr, können große Studios und Publisher von Entwicklern, von Indie-Entwicklern lernen?
Ich glaube, Risikobereitschaft auf einem anderen Level, weil große Firmen müssen ja mit Geld und Risiko arbeiten. Aber es wäre auch schön, wenn große Firmen kleine Units einstellen würden, die halt ihre eigenen Ideen und Kreativität umsetzen können, um so neue Marken auch zu produzieren und nicht nur AAA-Spiele zu machen.
Ein kreatives Risiko einzugehen, ja.
Ja.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, weil das ist ja gerade, das machen die Indie-Entwickler ja, die haben eine Vision, die setzen sie um und meistens wird auch erstmal aufs Geld geschissen, weil sie einfach eine Idee haben, die sie umsetzen wollen. Und das vergessen jetzt Großentwickler nicht unbedingt, aber das ist nicht mehr der Fokus.
Wie ist es bei euch? Interessiert euch der finanzielle Erfolg von Spindle oder?
Also ich hätte gerne, das ist, Steve Martin hat das mal gesagt, du musst so gut sein, dass ich keiner mehr ignorieren kann. Und wenn wir das hinkriegen, dann hat sich das mit dem Finanziellen sowieso erledigt, weil dann braucht man darüber nicht mehr nachdenken.
Ihr würdet das also dann auch versuchen, auf konventionelle Plattformen dann zu bringen, nehme ich an. Also Steam sowieso, nehme ich an.
Genau, ja. Also das ist auf jeden Fall ein 100% kommerzielles Projekt.
Ja. Denkt ihr in Richtung Konsolenumsetzung?
Muss man gucken, ob das geht, weil wir arbeiten ja mit Godot als Engine, die ist relativ frisch noch. Und da ist erstmal nur Linux, Mac und Windows angesagt. Aber wer weiß, vielleicht machen die sich ja und wir können noch eine Konsole unterstützen. Aber das ist halt wirklich Zukunftsmusik noch.
Da stünde dann wahrscheinlich jetzt von meinem sehr sporadischen Verständnis irgendwie eine größere Adaption an, wenn man sowas machen wollte, ne?
Genau, also das ist halt die Frage, du hast ja, wenn wir jetzt, keine Ahnung, für die PlayStation, die werden ja auch jetzt wahrscheinlich keine Exe-Datei von uns haben wollen, sondern irgendwas Spezielles und was das ist, weiß ich auch gar nicht. Und da müsste man halt einen Exporter für Godot haben und der muss das Spiel dann so exportieren und ja, muss man gucken, ob das geht irgendwo.
Wieso habt ihr euch für Godot entschieden?
Und warum haben wir uns nicht für Game Maker entschieden? Das ist jetzt vielleicht noch die wichtigere Frage.
Game Maker ist es, oder also mir sagt nur dieser RPG Maker was, das ist ja aber keine komplette Engine, ne?
Na, der RPG Maker ist durchaus eine komplette Engine für RPGs, die du auch krass modifizieren kannst. Aber Game Maker geht noch einen Schritt in eine andere Richtung. Und zwar ist Game Maker eine Engine, so wie Unity, so wie Godot oder Unreal, aber spezialisiert auf 2D-Spiele. Damit wurde ja auch zum Beispiel Hyper Light Drifter gemacht oder Hotline Miami. Und das wäre auch eine sehr gute Wahl gewesen. Aber die kostet Geld und die Exportierer kosten auch alle Geld. Und das hatte ich damals auch einfach nicht. Und Godot ist kostenlos, bleibt kostenlos, ist Open Source. Das heißt, wenn wir drauf anlegen, können wir selbst auch dafür schreiben. Und man kann den Entwicklern auch immer schreiben, wir brauchen da dit und dit und da ist ein Bug. Und die kümmern sich auch um einen. Und deshalb ist Godot tatsächlich sehr schön.
Stefan hat ja vorhin schon so ein bisschen die Ziellinie angesprochen. Meine Frage wäre noch der Ausblick, was ist für euch so die Zukunftsvorstellung, so Sachen wie, wann wollt ihr fertig sein und ähnliches?
Genau, wir können natürlich jetzt einfach vor uns hin entwickeln und in 10 Jahren was releasen, aber ich glaube, damit machen wir uns auch nur kaputt. Tatsächlich haben wir einen Plan und der Plan ist, dass 2019, das Jahr, in dem wir momentan sind, implementieren wir Mechaniken. Und im darauffolgenden Jahr implementieren wir Content. Und dann ist noch mal ein halbes Jahr Polishing und dann soll es theoretisch im Sommer 2021 dann rauskommen.
Ja, es gibt ja auch so Personen wie Toby Fox beispielsweise, der ja auch irgendwie ewig lange dann an Titeln arbeitet. Und da gab es auch, es gab da doch so ein Fragment, das er irgendwie veröffentlicht hat kürzlich und dann auch irgendwie danach gefragt wurde, wann man denn wohl was erwarten könne. Und er sagte so, ja, wahrscheinlich irgendwie nie.
Ja, das ist aber tatsächlich so. Irgendwie so, also 90% von allen Projekten werden niemals veröffentlicht oder fertig. Das ist aber ganz normal.
Also seid ihr diesbezüglich besorgt, dass das passieren könnte? Weil es ja schon auch schade ist, wenn man so viel Arbeit in so ein Projekt steckt, so viel Leidenschaft auch da reinsteckt und es dann irgendwann ein Ende nimmt.
Das ist natürlich schade, aber ich habe auch echt viele Spiele jetzt schon in Sand gesetzt. Und das ist auch nicht verkehrt. Also, solange ich Bock habe, solange Kim Bock hat, schaffen wir das doch.
Ich habe auch das Gefühl, dass wir echt ziemlich gut motiviert sind, oder?
Ja, also ich habe jetzt tatsächlich immer mehr Bock gekriegt währenddessen. Also beim Anfang, die ersten Monate waren so ein bisschen schwerfällig, weil Kim hatte auch noch ganz viel zu tun und ich hatte noch ganz viel zu tun. Und jetzt gehen wir langsam in so einen Arbeitsrhythmus auch rein, dass wir uns jede Woche anrufen und ein Meeting machen, was ansteht und wir haben so
plaudern.
Ja, und so ein, ja, oder plaudern. Und wir haben ein Trello-Board, wo wir Tasks reinmachen mit QA, dass es gecheckt wird, dass wir kommunizieren können. Also ist schon so eine richtige Scrum-Firmenstruktur inzwischen entstanden.
Ja. Das wäre vielleicht auch noch so eine Frage, die sich für den Abschluss eignen würde. Wenn jetzt jemand zu dir, Tom, und dir, Kim, kommt und sagt, ich würde gerne auch ein Spiel entwickeln, ich hätte da irgendwie diese und jene Idee. Was würdet ihr jenen Personen raten? Fangen wir mit dir an, Kim.
Am besten sehr klein anfangen, ganz, ganz klein. Das kleinste Spiel machen. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich auch irgendwann mal eine Idee hatte, was umzusetzen und das war viel zu utopisch, es war viel zu viel und man verrennt sich dann und dann wird es nicht fertig. Wenn man halt ganz klein anfängt, kleines Spiel, ein kleiner Jump'n'Run, dann ist man danach glücklich, wenn man was geschafft hat und fertig bekommen hat. Und Ich glaube, das ist es, was ich wichtig finde.
Ja, ich habe da so ein... Entschuldigung?
Ja, das denke ich eigentlich auch. Du musst klein anfangen. Und wenn du zu groß anfängst, cutten. Immer so lange alles rausnehmen, bis du der Meinung bist, das kannst du vielleicht doch noch schaffen. Manchmal klappt das.
Ja. Ja, dann vielleicht versuche ich mich dann noch mal daran an meinem kleinen Text-Adventure in Twine. Das ist ja sowas, was überschaubar ist. Ich persönlich kann ja nicht coden. Ich glaube, ich habe mal ganz sporadisch irgendwie so ein bisschen C++ gelernt.
Stefan, vielleicht fängst du auch mit diesen Himmel-Hölle-Spielen an, auf diesem Papier vielleicht. Also um noch kleiner zu denken.
Vielleicht zum Daumenkino.
Ja, oder vielleicht schnitzt du auch einen Würfel.
Ein Würfel schnitzen.
So, das dauert aber auch lange.
Ja, stimmt, bis du den irgendwann ausbalanciert hast. Also ja. Würfel ist schon zu groß.
Das waren Tom Blake und Kim, die gemeinsam an dem Titel Spindle arbeiten. Die Demo zu Spindle, über die wir gesprochen haben, ist natürlich auch für euch verfügbar auf tomblake.de/spindle. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Episode auf pixeldiskurs.de. Und ebenso natürlich die beiden Twitter-Handle @spindledev, das ist Tom, und @nofuelgames, das ist Kim, sowie einen Hinweis auf die Patreon-Kampagne von Tom, damit ihr ihn tatkräftig unterstützen könnt. Und das war es auch schon wieder mit dieser Pixeldiskurs Episode 129. Vielen Dank, liebe Leute da draußen, fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann unterstützt uns gerne. Ihr könnt uns zuallererst mal auf Apple Podcasts und auf Spotify abonnieren, bewerten und rezensieren. Ihr könnt natürlich gerne Kommentare schreiben. Auf pixeldiskurs.de funktioniert das sogar ohne Anmeldung. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Teilt diese Folge außerdem gern und unbedingt auf Facebook und auf Twitter. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de unten rechts diesen kleinen, charmanten, gelb funkelnden Spenden-Button klickt. Und wenn ihr mögt, hey, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine gute Zeit und bis dahin. Ciao.